Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren True Crime Podcast des größtenteils harmlosen Thorsten.
Größtenteils, ist gut.
Und meiner Wenigkeit Björn.
Hallo.
Wir möchten uns heute mit einem etwas, ja, für uns untypischen Werk beschäftigen. Und zwar geht es um My Friend Dahmer, erschienen 2012 bei Abrams Comic Arts, 2013 auf Deutsch bei Metrolith, 2017 verfilmt und ab April beim Splitter Verlag neu auf Deutsch aufgelegt. Was ist das Besondere an diesem Comic und warum machen wir das, Thorsten?
Wir machen es, weil ich das schon immer mal lesen wollte und eine neue deutsche Veröffentlichung ansteht. Ja, My Friend Dahmer fällt wahrscheinlich unter die autobiografischen oder biografischen Comics. Es ist hier irgendwie so ein Hybrid. Und es ist gezeichnet und geschrieben von John Durf Backdurf, also genannt Durf, einem Cartoonisten und Comiczeichner, der hauptsächlich politisch oder der seine Karriere begonnen hat mit politischen Cartoons und der ein Schulfreund war, wie diese Freundschaft aussieht, da reden wir gleich drüber, von einem der bekanntesten amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer. Aus diesem besonderen Umstand hat Backdurf dann, ja, eine, ich benutze jetzt mal das schlimme Wort, Graphic Novel gemacht, die von seiner Schulzeit mit Jeff Dahmer erzählt, aber halt auch nicht nur, sondern auch über generell diese Schulzeit in den 70ern, über Familien zu dieser Zeit, sich aber nicht direkt mit den Taten oder nicht umfassend mit den Taten von Dahmer auseinandersetzt, sondern wirklich sich auf die Zeit konzentriert, in der Backdurf mit Dahmer zusammen in der Schule war. Und auch Backdurf hat erst Jahre später dann von den Taten von Dahmer erfahren, als diese dann ja bekannt geworden sind und Dahmer verhaftet worden ist. Muss man was zu Jeffrey Dahmer sagen?
Ich glaube, der Vollständigkeit halber sollten wir es tun. Jeffrey Dahmer, wie du schon sagtest, Serienmörder, einer der bekanntesten Serienmörder sicherlich, neben so Leuten wie Ted Bundy und John Wayne Gacy und Charles Manson, hat zwischen 1978 und 1991 17 Morde an jungen Männern und Jugendlichen begangen oder 17 davon gestanden, sagen wir es mal so. Und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, zeichnet sich dann obendrein noch durch so Dinge wie Nekrophilie und Kannibalismus aus. Er hat zum großen Teil die Schädel seiner Opfer ausgekocht, um sie zu behalten und als Masturbationsutensilien zu verwenden. Tiefer auf die Art und Weise wollen wir vielleicht gar nicht eingehen.
Also es gibt genug Material, das kann man sich ansehen oder bei Wikipedia nachlesen. Es gibt Interviews mit Dahmer. Alle Dokumente, die damals in dem Prozess irgendwie angefallen sind, sind mehr oder weniger öffentlich. Also wer sich dafür interessiert, der braucht nicht diesen Podcast dazu.
Ja. Es gibt einmal zum Beispiel jetzt den Film zu diesem Buch, das wir jetzt gelesen haben, zu diesem Comic, My Friend Dahmer. Dann gibt es bei Netflix aktuell, oder vorletztes Jahr kam es raus, eine Serie namens Dahmer Monster. Gab 2002 einen Film namens Dahmer mit vielleicht von Interesse Jeremy Renner, also dem Menschen, der in dem Marvel-Universum Hawkeye gespielt hat, als eben dieser titelgebende Dahmer. Es gibt ganz viele Dokus. Und das Interessante an Dahmer, und da kommt auch so ein bisschen der interessante Teil, was diese 17 gestandenen Morde angeht. Viel von dem, was man über Dahmer und seine Morde weiß, weiß man durch die Interviews mit ihm. Es ist also so immer so ein bisschen, was erzählt er jetzt, warum erzählt er das und entspricht das der Wahrheit, was er da erzählt. Er war sehr gesprächsfreudig und sehr offenzügig auch zu seiner Motivation und zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr viele Informationen preisgibt und auch auf diesen Informationen fußt mitunter auch dieser Comic, den wir jetzt hier vor uns haben. Im hinteren Teil des Bandes gibt es eine etwas längere Abhandlung, wo Backdurf dann zu den einzelnen Szenen noch darlegt, woher er jetzt die Informationen hat, wie diese Szene hier gerade abspielt. Oder wenn er da mal hier und da sich ein bisschen Freiheit genommen hat, erklärt er das dann auch, dass er Freiheiten genommen hat oder warum er die Freiheiten genommen hat, wo es möglicherweise widersprüchliche Informationen gab, warum er sich dann für die eine oder die andere Fassung entschieden hat. Er versucht hier relativ nah in der Realität zu bleiben und belegt das dann auch, soweit das halt möglich ist. Und das alleine fand ich an dem ganzen Ding schon sehr interessant bis faszinierend.
Genau, das ist das, was ich eingangs sagte. Es ist so eine Mischung aus einer Biografie und einer Autobiografie, weil Beckdorf natürlich hier drin auch selber vorkommt als Schulkamerad von Dahmer. Aber auch Szenen vorkommen, die dann auf den Geständnissen von Dahmer beruhen oder aus den Aussagen von Dahmers Vater, mit dem es auch viele Interviews gibt. Oder halt auch mit den Freunden von Beckdorf oder anderen Schulkameraden. Ja. Das heißt, dass nicht jede Szene in My Friend Dahmer ist aus der Sicht von Beckdorf. Er kommt drin vor, es gibt immer Überschneidungen, aber es gibt auch Szenen, die Dahmer alleine zeigen oder auch mit Freunden von Beckdorf, wo Beckdorf bei dieser Situation gar nicht dabei war. Es ist eine Rekonstruktion der Zeit von Beckdorf mit Dahmer, aber nicht alles sind Augenzeugenberichten von Beckdorf selber.
Genau.
Von daher meinte ich, das ist so ein bisschen in der Mitte. Es ist aber, wenn man so die Anhänge liest, wie du schon gesagt hast, sehr ambitioniert und gut recherchiert. Und es ist nicht bloß so aus der Erinnerung runtergeschrieben und gezeichnet. Mhm.
Dahmer selbst konnte er natürlich dann anschließend zu dem Werk nicht mehr fragen. Dahmer selbst ist 1994 von einem Mithäftling im Gefängnis erschlagen worden. Hat also auch von den 900 irgendwas Jahren, zu denen er eigentlich verurteilt worden ist, wegen all dieser Morde, 2 Jahre gerade mal abgesessen.
Beckdorf ist das Projekt auch erst nach dem Tod von Dahmer angegangen.
Genau.
Also nicht unmittelbar nach den Taten, nachdem er erfahren hat von den Taten, sondern dann erst später. Zunächst hat er erstmal mehr oder weniger für sich selber einzelne Geschichten, die er mit Dahmer erlebt hat, gezeichnet. Hat dann versucht, eine 100-seitige Graphic Novel bei Verlagen unterzubringen, ist damit gescheitert. Hat dann ein, ich glaube, 24-seitiges Heft rausgebracht mit ein paar dieser Geschichten. Mehr konnte er sich nicht leisten, hat er gesagt, mehr Seiten. Und das ist dann in diesem Self-Publishing-Rahmen sehr erfolgreich geworden, sodass er dann irgendwann diese jetzt vorliegende Biografie My Friend Dahmer zeichnen konnte.
Wobei das ja nicht sein erstes Comicwerk in dem Sinne war, nachdem er die Comicstrips gemacht hat, damals für Newspaper, also so politische Cartoons und Comicstrips hat er gemacht von 1990 bis 2014, hat er ja, bevor er dann My Friend Dahmer gemacht hat, ein Werk namens Punk Rock and Trailer Parks 2010 rausgebracht, damals bei Slave Labor Graphics. Und ist erst dann möglicherweise auch so ein bisschen auf dem, ja, war es ein Erfolg, keine Ahnung. Aber
ja, also
wenn man schon mal was hat,
relativ erfolgreich, ja.
Dann genau. Ist natürlich dann auch einfacher, wieder was Neues zu machen.
Genau.
Und um den Sack vielleicht voll zu machen, bevor wir uns weiter zum Thema Dahmer unterhalten, hat er danach ein Werk namens Trashed gemacht, das auch sehr gut weggekommen ist in den Kritiken, wo es so ein bisschen mit um Müllentsorgung geht, wie der Name schon suggeriert. Und Beckdorf selbst war auch mal Müllmann. Von daher ist das auch so ein bisschen halb biografisch an der einen oder anderen Stelle. Und,
genau,
weswegen ich das jetzt unbedingt hervortun möchte, er hat für Trashed den Eisner Award fürs Lettering bekommen. Das heißt, wenigen Jahren, wo man nicht entweder Todd Klein oder Stan Sakai den Lettering Award bekommen hat, hat tatsächlich Beckdorf einen bekommen.
Also es ist so, dass Beckdorf schon Comiczeichner, ein richtiger, im Gegensatz zu den ganzen Falschen, ein richtiger Comiczeichner ist. Also er ist Comiczeichner von Beruf Comiczeichner. Er ist nicht jemand, der jetzt gesagt hat, oh, das ist ein interessanter Teil in meiner Biografie, den ich erzählen will und ich nutze jetzt einfach mal Comic als Medium. Sondern er ist sowieso Comiczeichner und hat dann das jetzt als Comic gemacht.
Ja, du sagst richtiger Comiczeichner. Da setze ich dann gleich mal ein.
Ja, dann schieß mal los.
Ich kann mit dem Stil, den er hier ansetzt, und das ist ja nicht nur, den er hier ansetzt, sondern den er generell hat, in Comics eigentlich so überhaupt gar nichts anfangen. Wer es jetzt nicht vor Augen hat, logischerweise, all das, was er zeichnet, sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die Mischung aus einem Underground-Comic und Mad Magazine.
Genau, er ist sehr von Mad inspiriert, beziehungsweise beeinflusst, ja.
Die Figuren sind sehr cartoonig, was jetzt noch nicht schlimm ist, aber was ich eigentlich, und ich komme gleich nochmal drauf zurück, wieso eigentlich, schlimm finde an solchen Sachen ist, die sind in diesem Falle auch sehr steif, ausdruckslos oder, wenn sie einen Ausdruck haben, ist er völlig überzogen. Es gibt wenig Nuancen zwischen keinen Ausdruck und viel Ausdruck. Und das ist absolut nicht meine Art Comic.
Meins schon. Ich finde es super.
Dazu kommt, wenn es um Perspektiven geht, funktionieren die auch nicht immer. Ich habe da ganz deutlich eine Splash-Page im Kopf, wo so ein See gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst, wo sie an den See gehen, die Sache mit dem Fisch hinterher. Und da funktioniert nichts an diesem Panel. Die Perspektive, die Größen der Elemente, die Art und Weise, wie dieser See gezeichnet ist, ist alles ganz grauenhaft.
Ja, aber es geht ja nicht darum, wenn ich da direkt einhaken darf, die Realität möglichst abzubilden. sondern es geht darum, das in seinem Stil darzustellen.
Ja, ich komme ja gleich auf das eigentlich noch zurück. Aber ich finde es halt, also so als Comic ist es halt sehr gewöhnungsbedürftig. Und auch
für dich.
Was er häufiger macht, ist, da mal mit so schwarzem Gesicht darzustellen. Um so, ich sag mal, den Schatten, die dunklen Gedanken irgendwie so ein bisschen optisch darzustellen. Und es gibt auch relativ am Anfang eine Stelle, wo Dama quasi so sinnbildlich an einem Scheideweg steht. Und das ist alles so on the nose, so mit dem Hammer drauf. Und offensichtlich und auch billig, finde ich, in der Art und Weise dieser Darstellung, dass ich da echt anfangs meine Probleme hatte, als ich damit angefangen habe, diesen Band zu lesen. Trotz alledem, und das ist das, was mich verwirrt und wo ich immer noch nicht ganz hintergestiegen bin, habe ich das gerne gelesen. Weil ich irgendwann tatsächlich trotz aller Erwartungen über diese Steifheit, diese Ausdruckslosigkeit hinweggeguckt habe, um die Geschichte zu lesen. Das passiert mir selten, dass ich irgendwie so das Artwork so komplett ausblenden kann. Dieser Band hat das für mich geschafft. Das mag jetzt meine persönliche morbide Neugier sein, dass ich dieses Thema so faszinierend finde, Dama aus welchen Gründen auch immer so faszinierend finde, dass ich das jetzt unbedingt lesen musste. Aber irgendwie habe ich es geschafft, über dieses Artwork hinwegzusehen. Ich finde es nicht gut, was er da macht, optisch. Einfach, wie gesagt, steif und ausdruckslos. Und es gibt Leute, die sagen, das muss so sein, weil das irgendwie die Roboterhaftigkeit der Kinder in der Schule darstellt oder so, halte ich für Bullshit. Aber die Story und der Comic an sich funktioniert trotzdem. Und jetzt erklärst du mir, warum.
Nee, jetzt erkläre ich dir erstmal das Artwork. Und zwar natürlich, der Backdorf ist natürlich als Zeichner stilistisch, was gewisse Dinge angeht, limitierter, als vielleicht man das gewohnt ist, wenn man mit amerikanischen Superhelden-Comics sozialisiert worden ist. Oder wegen mir auch mit franco-belgischen. Der Typ ist ein Cartoonist, also das heißt ein Autor-Zeichner. Das geht bei dem Hand in Hand. Der zeichnet nichts anderes und schreibt auch nicht für irgendwelche anderen Leute. Der ist, wie gesagt, Cartoonist. Das ist eine besondere Art des Comic-Zeichners, in dem hier die Erzählung und die Zeichnung halt unmittelbar miteinander verbunden sind. Und es hier tatsächlich nicht so sehr darum geht, die Realität abzubilden, sondern dass das wie eigentlich bei allen Comics, aber besonders stark alles ineinander greift. Das heißt, für jemanden, der da nicht so Probleme mit hat, mit so einem Stil, ich weiß, was du meinst, klar, natürlich. Da stimmen Perspektiven teilweise nicht, die Sachen sind relativ steif. Aber das ist halt sein Stil und ich finde, in seinem Stil ist er relativ sicher und in seinem Stil funktioniert das auch sehr gut. Das kann man natürlich, es ist blöd zu sagen, es könnte schlimmer sein, aber man kann sich natürlich gerade bei so biografischen und autobiografischen Comics oder gerade bei Comics, die nicht zwingend autobiografisch sind, weil hier geht es ja stark um Dama, natürlich habe ich dann immer sowas vor Augen, was super stark mit Fotoreferenzen arbeitet, wo vielleicht versucht wird, die Gesichter so darzustellen, wie sie halt wirklich aussahen. Und das finde ich immer total unangenehm und das zieht mich immer total raus, wenn ich dann irgendwie sehe, ach, hier hat er aber bestimmt ein Foto gehabt und hat dann versucht, das irgendwie von dem Foto irgendwie das Gesicht so hinzukriegen, dass das wirklich aussieht wie Dama. Bei Backdorf gibt es halt diese Abstraktionsebene. Er hat halt Dama wiedererkennbar in seinem Stil kreiert und tritt damit nicht in diese Falle.
Dama ist natürlich auch ein einfaches Gesicht, weil man eigentlich nur die Brille richtig hinbekommen muss und die Haare und dann ist man fertig.
Genau, mit der Brille und den Haaren ist es natürlich sehr dankbar. Mhm. Aber deswegen, das finde ich, das funktioniert halt auch total super hier. Und auch andere Dinge, da muss man vielleicht auch ein bisschen auf die Handlung eingehen, wenn man das sagen will. Und zwar, ja, wie kam das denn überhaupt dazu, dass sich Backdurf und Dama angefreundet haben? Und wie sah diese Freundschaft denn überhaupt aus? Sprechen wir mal darüber und dann kann ich dann nachher noch was über die Umsetzung sagen. Ja, Dama war ein unscheinbarer Schüler und natürlich ein Außenseiter, der irgendwie nicht besonders aufgefallen ist. Jetzt hatte Backdurf schon eine Gruppe von Freunden, die da immer zusammengehangen haben. Er und zwei oder drei Kumpels. Jetzt muss ich.
Drei, glaube ich.
Drei. Er und seine drei Kumpels. Und die halt immer irgendwie Quatsch im Sinn hatte. Also die waren jetzt keine Chaoten, die waren schon eher so die Nerds. Backdurf hat damals schon gezeichnet. Aber die waren auch ein bisschen gelangweilt von der Schule und wollten halt, dass irgendwas Cooles passiert und was ein paar Streiche und was Verrücktes passiert. Irgendwann ist ihnen Dama aufgefallen, wie er, ja, einfach wild rumgebrüllt hat, epileptische Anfälle simuliert hat und das fanden die einfach zum Schießen. Und so sind die an Dahmer rangekommen, haben ihn daraufhin angesprochen, ob er das nochmal machen könnte oder was ihn treiben würde, sowas zu tun. Und Dahmer, der zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Freunde hatte, war anscheinend froh über jeden Kontakt und hat dann mit denen rumgehangen, vorwiegend in der Schule. Und die haben dann zusammen Quatsch gemacht. Und Beckdorf und seine Freunde haben sogar den Dahmer-Fanclub gegründet. Mhm. So halb ironisch, aber auch halb ernsthaft, weil die das irgendwie cool fanden, was der gemacht hat. Weil das diesen drögen Schulalltag so für die aufgelockert hat. Dass hier jemand war, dem war alles scheißegal. Und den konntest du zu Quatsch anstiften oder der hat auch jeden Quatsch mitgemacht. Mhm. Zum Beispiel, die haben dann untereinander immer diese, also die Dahmer-Familie hatte einen Inneneinrichter, der ja eine Nervenerkrankung hatte und deswegen merkwürdig gesprochen hat und sich merkwürdig bewegt hat. Und Dahmer hat das imitiert und das hat nachher der ganze Dahmer-Fanclub hat das auch imitiert und die haben das nachgemacht. Das war wie so ein Erkennungszeichen. Und so Sachen, deswegen habe ich jetzt damit angefangen, die halt in diesem Stil von Beckdorf, wie die hier dargestellt werden, finde ich, funktioniert total gut. Das sind so Sachen, die vielleicht irgendwie ja in einem realistischen Comic-Stil gar nicht so rüberkommen würden. Aber hier ist das so auch irgendwie abstrahiert und überzeichnet und wirkt gar nicht so grotesk, wie das eigentlich wohl in der Realität gewesen ist.
Ja, es wirkt deshalb nicht grotesk, weil natürlich der ganze Stil schon auf halt Cartoon und witzig irgendwie ausgelegt ist, was natürlich dann das Ganze nochmal extra grotesk macht, wenn man überlegt, über was für ein Thema man hier spricht, über welche Person man da liest, dass das Ganze dann so cartoonig aufbereitet wird. Da muss man erstmal entweder mit klarkommen oder man muss sich auf der anderen Seite das immer wieder vor Augen führen, dass das halt eigentlich nicht witzig ist, was man da liest. Das ist so ein schmaler Grat, den er da wandert.
Der es aber auch zu was Besonderem macht, finde ich. Also gerade das macht es auch zu was Besonderem, weil, und das meine ich damit, wenn hier das Artwork und die Erzählung ineinander greifen, es ist ja auch für Beckdorf so, dass das, was er hier erzählt, ist seine unschuldige Schulzeit, in der er Blödsinn mit seinen Kumpels gemacht hat und einen Freak aus der Schule. Und dieser Freak hat halt später einer der bekanntesten Serienmörder überhaupt geworden. Und diese beiden verschiedenen Pole hier so zu vereinen, ich finde, da hilft auch das Artwork bei.
Ja, vor allem auch, ich denke mal, dass das für Beckdorf selbst natürlich auch irgendwie so eine völlig surreale Geschichte ist. Über seinen damaligen, tun wir mal so, als wäre es ein Freund, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, so in diesem neuen Licht zu sehen und dann auch darzustellen.
Genau, und deswegen ist halt auch, was die hier machen, ist ja witzig oder war zumindest für die damals witzig. Und deswegen passt das auch, dass das hier so dargestellt wird. Also ich finde, da hilft das Artwork schon. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, da wäre jetzt ein handwerklich besserer Zeichner, der das vielleicht realistischer darstellen würde. Ich glaube, dass das hätte sowas, weiß ich nicht, was unangenehm voyeuristisches oder so. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich glaube, das ist schon gut, so wie es ist.
Es hätte zumindest sicherlich einen anderen Ton bekommen, ja.
Ja.
Da bin ich bei dir. Ja, der Titel. My Friend Dahmer. Jetzt gibt es Leute, die unterschiedliche Definitionen oder Ausprägungen des Wortes Freund haben.
Ja.
Ich würde die beiden nicht als Freunde deklarieren. Denn was hier passiert, ist, dass er und seine tatsächlichen Freunde, sprich diese drei anderen, den Schulaußenseiter zur Witzfigur instrumentalisieren, sich über ihn lustig machen, mit ihm über ihn lustig machen und Dahmer, der sonst keine Freunde hat, im Prinzip nimmt, was er kriegen kann und das dann so aufsaugt und sich in dieser Rolle dann irgendwie wiederfindet, dann aber auch relativ schnell zum Alkoholkonsum findet und weiterhin Außenseiter bleibt. Und Beckdorf sagt auch selber, er wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie Dahmer mit zu sich nach Hause zu nehmen. Und er holt ihn auch nicht ab, wenn es zur Schule geht oder so. Es sei denn, es sind irgendwie andere Freunde mit dabei und selbst dann wollen die eigentlich mit dem nichts zu tun haben. Also außerhalb der Schule findet da keinerlei Freundschaft statt. Deswegen muss man eigentlich My Friend Dahmer schon immer so ein bisschen in Anführungsstrichen sehen. Beckdorf selber kommt, denke ich, hier als Person nicht gut weg. Er ordnet das zwar selber auch so ein Jahr, es waren halt die späten 70er, war eine andere Zeit, damit wir da recht haben. Kennen wir alle, dass man früher irgendwie vielleicht mal Witze gemacht hat, die man heute nicht mehr machen würde, weil man jetzt natürlich auch über die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre schlauer geworden ist. Dinge besser versteht. Das ist ein
fortwährender Prozess.
Genau. Aber so, wie das damals da abgegangen ist, also 70er Jahre sowieso schon mal schwierig an der einen oder anderen Stelle, dass man sich über die Behinderung eines Inneneinrichters oder wie sich ja eigentlich herausstellt, hat Dahmer ja wahrscheinlich auch eher die Anfälle seiner Mutter nachgemacht, die ja auch nicht ganz stabil war. Würde man heute hoffentlich so in der Schule nicht mehr machen. Ich sage hoffentlich, weil ich bin mir sicher, dass es Schulen gibt, in denen das immer noch stattfindet.
Ja, ja.
Und das muss man Beckdorf zugutehalten. Er versucht das nicht irgendwie schön zu reden. Er sagt, das war so, würde ich heute nicht mehr so machen, aber er stellt es halt so dar, wie es gewesen ist. Aber es erinnert nicht an der Tatsache, dass sie beim besten Willen nicht Freunde waren. Das waren Bekannte und im Prinzip haben seine Freunde ihn ausgenutzt. Einmal mit diesen ganzen gespielten Anfällen und dann auch, als sie ihn in den Jahrbuchfotos anderer Gruppierungen eingeschleust haben, dass er irgendwie im Jahrbuch in jedem Foto drin war oder so. Also sie haben ihn halt immer ausgenutzt und versucht, mit ihm Witzchen zu machen. Und Dahmer selbst hat da, glaube ich, ja, am Ende nicht so viel von gehabt, wie man ja, ich sag mal, an seinem Werdegang dann schlussendlich auch sieht.
Ja, also ich sehe das Problem auch. Mir ist das auch aufgefallen. Ich sag mal so, erstens, Freundschaft ist natürlich, das ist natürlich kein fest definierter Begriff und der ist halt sehr, sehr dehnbar, dieser Begriff. Was Leute, manche sagen, ich habe einen Freund, den kann ich anrufen und der holt mich um 5 Uhr nachts aus dem Urwald ab.
Ja.
Wenn ich da strande und andere sagen, ja, ich habe halt 1000 Freunde und die telefonieren irgendwie oder sagen sich Hallo im Flur oder so. Mhm. Also das ist schwierig. Was du gesagt hast, ist definitiv eine Frage, die man sich stellen muss, die ich mir auch gestellt habe, als ich den Band gelesen habe. Aber von dir, das ist jetzt, sagen wir mal, die ungünstigste Interpretation, weil hier ist ja viel Raum für Interpretationen. Das ist ja kein lückenloses Transkript dieser Freundschaft, sondern es sind die Highlights oder die Lowlights teilweise auch. Und sehr fokussiert auf das, was den Kern ausgemacht hat. Und auch sehr fokussiert auf Dahmer. Hm. Welche Rolle Dahmer gespielt hat in diesem Konstrukt. Das heißt, du siehst die Szenen, in denen Dahmer vielleicht nicht angestiftet worden ist, hier irgendwie Blödsinn zu machen, indem sie vielleicht einfach nur irgendwo rumgesessen haben und gequatscht haben. Die siehst du nicht hier drin, die es vielleicht gegeben hat.
Ja, aber er sagt explizit, dass er außerhalb der Schule mit Dahmer nichts zu tun hatte.
Nee, außerhalb der Schule, aber in der Schule meine ich. Dass die in der Schule beim Essen gesessen haben und miteinander gequatscht haben oder so, das findest du hier drin nicht. Ich habe auch Leute, mit denen ich in der Schule damals zu tun gehabt habe und außerhalb der Schule nicht. Hinzu kommt natürlich der Punkt, dass, klar, rückwirkend kann man das immer sagen und da ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit Beckdorf hier ehrlich mit sich selber ist. Sagt natürlich auch, es ging natürlich schon immer so ein creepy Vibe ein bisschen aus von Dahmer. Das heißt, das war okay, das war alles in Ordnung in der Schule, aber so richtig eng mit dem zu tun haben wolltest du dann irgendwie doch nichts. Mhm. Und das spricht natürlich für das, was du sagst, das ist natürlich keine echte Freundschaft. Ich glaube aber, da ist noch ein Unterschied zwischen einer echten Freundschaft und dazwischen, dass sie ihn einfach nur ausgenutzt haben. Ich glaube, Dahmer fand das auch ganz gut und es gibt auch Hinweise darauf, dass es teilweise auch von Dahmer ausging und dass Ideen für diese Späße halt auch von Dahmer kamen. Hm. Jetzt ist natürlich nachträglich schwer zu sagen, wie viel er dann einfach hat über sich ergehen lassen, weil er sonst keine Freunde hatte. Und was auch natürlich in allem, was man über Dahmer lesen kann, aber auch in diesem Comic deutlich wird, ist, dass Dahmer natürlich extreme Probleme hatte als Mensch, damals schon. Und dass es jetzt diese Situation, diese Freundschaft oder diese Beziehung, in der die zueinander standen, wahrscheinlich da weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung großartig einen Ausschlag gegeben hat oder hätte geben können. Mhm. So sehe ich das. Also ich glaube nicht, dass die, um es mal ganz platt zu sagen, verhindern hätten können, dass Dahmer zum Serienmörder geworden wäre oder es begünstigt haben, dass er ein Serienmörder geworden ist. Ich glaube, da sind so viele Faktoren drin, dass das eine untergeordnete Rolle spielt.
Es sind ja nicht nur Beckdorf und seine Freunde, sondern auch die gesamte sonstige Umwelt von Dahmer, die sich irgendwie einen Dreck um ihn gekümmert hat.
Genau.
Den Lehrern ist nicht aufgefallen, oder denen war es egal, dass er da ständig mit einer Alkoholfahne irgendwie im Unterricht gesessen hat. Das muss man als Lehrer, meine ich, irgendwann mal gemerkt haben, aber dann war es wohl egal.
Ja.
Und seine Eltern, denen es egal war, dass er im Prinzip nach der Schule überhaupt gar nicht nach Hause gekommen ist, weil er seine Zeit nach der Schule hauptsächlich weiterhin auf dem Schulgelände verbracht hat, weil er da weiter trinken konnte und das zu Hause nicht gekonnt hätte.
Genau.
Seine Mutter, die ihn im Prinzip im Alter von, wie alt war er, 17, 18 oder sowas, alleine zu Hause in der Wohnung lässt, weil sie mit seinem kleinen Bruder einfach irgendwie das Weite sucht und ihm noch das Versprechen abnimmt, dass er seinem Vater bitte nichts davon erzählen möchte, weil der Vater sonst nach Hause zurückkommt. Also die beiden Eltern waren voneinander getrennt zu dem Zeitpunkt. Und der Vater wohnte nicht im selben Haus, aber wäre sicherlich zurückgekommen, wenn er mitbekommen hätte, dass die Mutter irgendwie einfach abgehauen ist. Aber sie ringt ihm noch genau das Versprechen ab, sag das bitte nicht deinem Papa, sonst sucht er mich noch und deinen kleinen Bruder und dann bekommen wir Probleme, weil wir eigentlich gar nicht wegziehen dürfen.
Ja.
Also es ist alles immer jeder für sich, aber keiner für Dama. Niemand hat sich um Dama gekümmert.
Das ist vielleicht auch, also so, das wird zumindest zwischen den Zeilen in My Friend Dama auch klar, dass das auch einer der auslösenden Punkte war und auch Dama selber in den Interviews immer gesagt hat, dass er ja in der Zeit, wo er allein in dem Haus ist, seinen ersten Mord begeht.
Ja.
Und die Möglichkeit ja nur hatte, weil er alleine war, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Und er halt auch immer sagt, hätte ich das damals nicht gemacht, diesen einen, den ersten Mord, wer weiß, was passiert wäre. So, das heißt, das ist natürlich so der Schlüsselmoment dafür. Und das ist auch hier in diesem Band drin. Von daher, ja, es ist nicht nur eine Geschichte über Dama und es ist auch nicht nur eine Geschichte über die Beziehung zwischen Backdorf, seinen Freunden und Dama, sondern es ist natürlich auch eine Geschichte über diese Zeit, wie die Schule war, wie die Gesellschaft war in diesen Vororten, wie du schon sagst, wie wenig da der Einzelne tatsächlich auch gezählt hat und wie anders die Familien funktioniert haben und die Schulen funktioniert haben. Also das alles macht das alles sehr, sehr interessant, finde ich.
Das, obwohl das ja eigentlich ein relativ kleines Dorf noch gewesen ist, wo man immer so meint, in kleinen Dörfern kennt jeder jeden und
genau,
man kümmert sich, aber in dem Falle war das halt wirklich nicht der Fall.
Wenn man sich das anguckt, kommt man zum Schluss, dass da irgendwie die Jugendlichen, wie alt waren die da in der Zeit, 16, 17, 18, alles machen konnten und es hat einfach keinen interessiert, weil alle Erwachsenen inklusive der Lehrkräfte mit sich selbst beschäftigt waren.
Und halt auch Drogen genommen haben.
Genau.
Die Lehrer mitunter mit den Schülern auf dem Schulhof wird auch thematisiert.
Das war wohl sehr weitläufiges Waldgebiet, gerade um das Haus der Damas rum, aber generell da Tiere seziert, das hat kein Mensch mitbekommen.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz kurz, du sagtest gerade, der Mord ist hier mit drin. Er wird thematisiert, aber er wird nicht gezeigt.
Ja.
Also die Brutalität in diesem Band beschränkt sich im Prinzip auf versuchte Morde und Tätigkeiten an toten Tieren. Dann dazu noch, der Band ist schwarz-weiß. Es gibt also kein Blut oder dergleichen, was jetzt irgendwie rot durch die Gegend spritzt. Das wird zwischendurch mal irgendwie mit Säure, glaube ich, hantiert, wenn ich mich recht entsinne. Aber
genau,
es ist alles sehr, sehr zahm und bleibt halt auch weiter in diesem cartoonigen Stil und weicht jetzt nicht dann plötzlich auf irgendeine brutale Orgie oder so aus.
Nee.
So gesehen ist das fast kindskonform, wenn man jetzt mal die Texte wegnimmt.
Ja, du sagtest, der Mord wird mehr oder weniger erwähnt oder wird hier angerissen. Es ist halt so, dass die Gruppe irgendwann den Kontakt zu Dama verliert, weil Dama halt auch immer mehr trinkt und auch jeder Einzelne aus der Gruppe irgendwie nicht mehr so richtig, es gibt keinen Streit oder so, aber die kommen irgendwie, er wird immer merkwürdiger und sie bereiten sich vor irgendwie aufs College und da geht das halt einfach auseinander. Einer der Gruppe um Backdorf fährt nachts mit dem Auto nach Hause und sieht Dama am Straßenrand und hält an und fragt, ob er nach Hause fahren soll. Fährt ihn nach Hause, Dama fragt, ob er mit reinkommen will und er sagt nein und dann steigt er aus und geht rein und der Freund fährt wieder nach Hause und später, als die Taten von Dama dann rekonstruiert werden, als alles auffliegt, sieht es so aus, als hätte er zu der Zeit schon die Leiche seines ersten Opfers da entweder im Haus oder im Auto haben müssen. Das ist halt diese eine Überschneidung, die es gibt zwischen dem Serienmörder Dama und hier dem Schulfreund Dama. Natürlich wird in dem Band stark darauf eingegangen, auf die Fantasien, die Dama damals schon hatte, auf die erste Versuche, die er sogar unternimmt, sich ein Opfer zu suchen und so. Aber dieses wirklich im Prinzip hört das Buch auf, wenn der Serienmörder Dama anfängt, wenn man so will. Was es auch zu was Besonderem eigentlich macht. Also es wäre natürlich ja vielleicht der naheliegendere oder der einfachere Weg gewesen, dann jetzt einfach zu sagen, aus der Sicht des ehemaligen Schulfreundes arbeite ich das jetzt hier alles auf. In die Informationen sind ja alle vorhanden und auch die später rausgekommenen Informationen, die teilweise auf damals Aussagen beruhen, werden ja auch hier verarbeitet. Das heißt, man hätte das ja noch weiter führen können. Das wäre ja vielleicht für das voyeuristischere Publikum der interessantere Teil gewesen. Aber Backdorf hat sich hier entschieden, seine Geschichte mit Dama zu erzählen.
Ich glaube, für die, ich sag jetzt mal, zweite Hälfte wenn man so will, von Dahmer wäre auch Beckdorfs Stil dann nicht mehr passend gewesen.
Nee, natürlich nicht, aber das hat ja bisher noch keinen abgehalten dann.
Naja, das stimmt wohl.
Ja, wahrscheinlich das ausschlaggebendste Argument ist ja, dass du, obwohl du mit dem Artwork nichts anfangen kannst, doch, kann ich sagen, gefesselt warst von dem Band.
Ja, ich weiß nicht, ob das mehr über mich als über den Band aussagt, aber ja, dem ist so.
Ja, also ich finde auch, es ist sehr gut erzählt. Ich mag auch das Artwork. Es regt natürlich zum Denken an, was so diese Beziehung zwischen Dahmer und Beckdorf und seinen Freunden angeht. Also das ist sehr ambivalent. Es ist auch so, dass, und das meinte ich eben damit, dass Beckdorf vielleicht gar nicht so ehrlich mit sich selber ist, aber man darf auch nicht vergessen, dass es natürlich auch so eine Art Therapie für ihn, das hier zu machen. Ich meine, da ist jeder, wahrscheinlich jeder, der Kontakt mit Dahmer gehabt hat, wird sich fragen, hätte ich was tun können oder wieso ist mir nichts aufgefallen? Ne? Ich meine, da sind 17 Menschen getötet worden. Da stellt man sich die Frage, hätte ich irgendwas merken müssen vorher? Deswegen denke ich auch, dass das für Beckdorf nicht ganz einfach war. Er schreibt ja auch im Anhang zum Beispiel, dass ihn der Tod von Dahmer auch getroffen hat, als er davon erfahren hat, dass er im Gefängnis erschlagen worden ist. Mhm. Weil er trotz allem, was er getan hat, natürlich eine Verbindung zu ihm hatte. Aber er bemüht sich auch sehr zu sagen, bei aller Menschlichkeit, die hier gezeigt wird und bei dem, ja, Verständnis ist das falsche Wort, aber bei der Nachvollziehbarkeit, wie Dahmer auch leiden musste, hört das alles auf mit dem Augenblick, wo er den ersten Menschen tötet. Da gibt es dann kein Verständnis für und kein Mitleid mehr und so. Und das betont Beckdorf hier mehrfach.
Er bemüht sich ganz stark zu sagen, Dahmer ist keine tragische Figur. Der hat das alles schlussendlich selber in der Hand gehabt.
Genau, er hätte es auch lassen können. Ihm ging es um Kontrolle. Seine Triebe waren ihm wichtiger als Menschenleben. Und das darf man alles nicht vergessen. Obwohl er sich bemüht, hier den Menschen zu zeigen. Was er aber auch macht, und da denke ich, dass das schon so ein bisschen im Hinterkopf auch bei Beckdorf ist, obwohl er hier in diesem Band keinen Zweifel daran lässt, dass das eine Freundschaft war, betont er mir das in manchen Stellen zu sehr, sodass er vielleicht doch mit der Vorstellung hadert, dass sie vielleicht ihn doch ein bisschen ausgenutzt haben. Zum Beispiel sagt er auch, dass Dahmer zu Protokoll gegeben hat, dass seine Schulzeit die einzige Zeit war, wo er glücklich war. Und dass Beckdorf das so betont, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, es ist noch eine andere Stelle, wo er etwas sehr stark betont. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass eben das auch selber so durch den Kopf geht. Also was uns als Leser auch durch den Kopf gegangen ist, war das jetzt wirklich eine richtige gleichberechtigte Freundschaft oder haben wir ihm im Prinzip, ja, waren wir wie Bullies eigentlich, ne? Die ihn ausgenutzt haben, die seine Andersartigkeit irgendwie ausgenutzt haben.
Das geht ja dann eigentlich nochmal einen Schritt weiter, wenn man denkt, dass Beckdorf wahrscheinlich der Einzige ist, der aus dieser ganzen Sache Profit gezogen hat, indem er jetzt diesen Comic, der doch sehr erfolgreich gewesen ist, publizieren konnte, daraus noch ein Film geworden ist. Da wird er an den Filmrechten auch nochmal ordentlich verdient haben.
Ja, also ich will ihm da kein Kalkül unterstellen. Nein. Ich glaube, das kann man nicht. Aber es ist tatsächlich so. Beckdorf dürfte vielleicht die einzige Person aus damals wirklichem Umfeld gewesen sein, der davon unterm Strich profitiert hat, ja. Ja, jetzt würde ich zum Schluss sagen, es gibt ja noch den Film.
Ja.
Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir den ausgeliehen für 3,99 und habe mir den noch angeguckt. Der ist okay. Also ich halte ja ein Comic sowieso für das bessere Medium. In dem speziellen Fall sowieso. Ist natürlich schwer. Ich habe den Band gelesen, dann habe ich 2 Tage später den Film gesehen. Das ist natürlich jetzt schwer für mich zu beurteilen, ob der als Film funktioniert, wenn man das nicht gelesen hat.
Wie nah ist er denn dran?
Er ist in einigen Punkten überraschend nah dran. Also es gibt wirklich Szenen, die sind 1:1 übernommen. Was ziemlich cool irgendwie ist, ne? Sowas mag ich ja. Grundsätzlich, auch wenn das jetzt kein dünnes Buch ist, ist das nicht genügend Material für einen Film.
Ja.
Und ja, Hollywood macht halt, was Hollywood macht. Manche Dinge sind nachvollziehbar, manche Dinge sind nicht nachvollziehbar. Ich gehe mal auf die Hauptpunkte ein. Die Beziehung zwischen Dahmer und seinem Vater, darauf wird im Film viel, viel stärker eingegangen.
Okay.
Das ist ein viel größeres Thema als im Buch. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich nachvollziehen kann, ist, alles, was hier drin nur den Freunden von Beckdorf passiert, passiert mindestens auch Beckdorf. Mhm. Weil das ist die Regel für einen Film. Es muss eine Hauptfigur geben, die zwar auch im Film Dahmer ist, weil Natürlich, wie gesagt, in den Szenen zwischen dem Vater und Jeff kommen natürlich Beckdorf nicht vor. Aber wenn es um die Gruppe von Freunden geht, hier gibt es zum Beispiel zwei Szenen in dem Buch. Die eine ist ein Ausflug nach Washington, in dem Dahmer es sich per Telefon schafft, zu einem Treffen mit dem damaligen Vizepräsidenten durchzubullshitten.
Ja.
Also da sieht man auch, dass er auch ein smarter Typ war. Und es schafft, dass sie in dem Büro des Vizepräsidenten empfangen werden. Dahmer und ich glaube zwei aus dem Dahmer Fanclub und Beckdorf ist nicht dabei.
Ja.
Und natürlich ist in dem Film Beckdorf dabei. Dann gibt es die Szene an dem erwähnten See, wo sie einen Fisch fangen, die sie eigentlich wieder reinwerfen sollen und Dahmer schlitzt den auf oder zerstückelt den. Mhm. Da ist Beckdorf in dem Film auch dabei. Da ist er hier nicht dabei, da ist glaube ich auch nur einer dabei. Das sind so Sachen, das sind Zugeständnisse an Filme, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Das Einzige, was mich wirklich geärgert hat, ist, dass die Szene, die ich eben beschrieben habe, in der ein Dahmer per Anhalter mitgenommen wird, auch Beckdorf ist. Das ist noch okay. Dann lädt ihn aber Dahmer auf ein Bier ein und er geht mit rein, fühlt sich dann aber unwohl und will wieder nach Hause fahren. Und es wird impliziert, dass Dahmer überlegt, ihm einen Baseballschläger über den Kopf zu ziehen.
Ah, okay.
Und das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Freiheit. Da waren die, glaube ich, zu verliebt darin zu sagen, jetzt müssen wir noch mal wirklich zeigen, dass er ihm quasi dem Tod von der Schippe gesprungen ist.
Das wäre jetzt im Prinzip auch meine Frage gewesen, weil Beckdorf sich ja wirklich Mühe gibt, das alles irgendwo zu belegen und zu recherchieren und das möglichst nah an der Realität zu lassen. Und ob der Film dem im Prinzip treu bleibt oder dann da irgendwie Unfug treibt.
Nee, das ist das, was Filme halt machen. Ne? Also das kennst du vielleicht auch aus Musikerbiografien, Biopics, ja, wenn du zufällig dich mit denen auskennst und dann sagst, das kann jeder nachsehen, dass das nicht so gewesen ist. Wieso zeigt dir das so? Also ich kann es verstehen, natürlich, das ist eine Überdramatisierung. Und wie gesagt, wenn die sind eigentlich nur im Büro vom Vizepräsidenten, Beckdorf ist nicht dabei und der Vizepräsident telefoniert auch und die reden nur mit der Sekretärin.
Mhm.
Und in dem Film gibt natürlich der Vizepräsident auch noch Dahmer die Hand, weil das ist natürlich die viel geilere Szene, dass der Vizepräsident dem Serienmörder die Hand gegeben hat. Damit kann ich leben, aber dass da wirklich impliziert wird, dass Beckdorf zu irgendeiner Situation in Gefahr war, das ist mir zu viel gewesen.
Ja, schade.
Es gibt aber Dinge, die der Film nämlich sehr gut macht, finde ich. Zum einen, die Darstellung dieser Freundschaft funktioniert besser. Man hat eher das Gefühl, die sind wirklich befreundet, weil es noch so kleine Szenen dazwischen gibt, wo die wirklich nur zusammensitzen und quatschen. Also man hat, es kommt nicht ganz so brutal rüber wie teilweise in dem Buch. Und obwohl der Film das schon bringt, gibt es mindestens drei Stellen, die mir einfallen, wo das Ganze hinterfragt wird. Es gibt den Abschlussball, der hier nur ganz kurz angerissen wird. Der ist in dem Film erheblich viel länger. Und einer von Beckdorfs Freunden entschuldigt sich sogar bei Dahmer für ihr Verhalten. Als sie ihn da in der Mall dafür bezahlen, dass er da wirklich stundenlang in der Mall austickt und Blödsinn macht. Er entschuldigt sich dafür und einer von Dahmer Fanclub, auch nicht Beckdorf in dem Film, fragt mehrmals, ob das in Ordnung ist, was sie machen und ob die nicht einfach nur ihren Spaß treiben würden mit ihm. Und die anderen sagen dann, nee, nee, das ist schon in Ordnung, er will es doch auch. Also das sind Dinge, die in dem Buch gar nicht stattfinden, das ist in dem Film drin und das hat mir dann, ob es jetzt so war oder nicht, zumindest um das einzuordnen, ganz gut gefallen.
Zumindest dann massenkompatibler.
Ja, also sagen wir mal so, es ist nicht nur uns beiden aufgefallen, dass das vielleicht eine problematische Beziehung war.
Ja.
Und ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, also ich hätte da, glaube ich, ein besseres Gefühl mit. Nee, das ist Quatsch. Mein Gefühl dafür ist eigentlich unerheblich. Es wundert mich, dass Beckdorf das hier nicht anspricht. Und es macht es eigentlich vielleicht noch, deswegen ist es Quatsch, wenn ich mir das gewünscht hätte. Es macht es vielleicht als Werk sogar noch interessanter mit den Anhängen und mit dem Vorwort und mit allem, dass Beckdorf da offensichtlich gar nicht drauf eingeht. Das macht diesen ganzen Umstand, dass er diesen Band gemacht hat und dass man als Leser das erkennt und er das vielleicht nicht erkannt hat oder nicht erkennen wollte oder dass man sich als Leser fragen kann, wie viel hat er davon erkannt? Und wie schwierig ist das für ihn, damit umzugehen? Das finde ich, das gibt dem Ganzen nochmal auf so einer Metaebene nochmal eine ganz interessante Komponente. Also auf jeden Fall dafür sorgt, dass ich ja nach dem Lesen, dass das noch ein bisschen länger hängen bleibt. Das ist ja eine gute Sache eigentlich.
Auf jeden Fall. So, wem empfehlen wir das jetzt?
Fans von Serienmördern.
Ja. Darauf wollte ich hinaus. Mir fällt es schwer zu sagen, das ist ein super Buch, das muss jeder gelesen haben. Muss gelesen haben, ist ja sowieso so ein Thema, aber du kannst jetzt nicht so pauschal sagen, Leute lesen. Man muss, glaube ich, tatsächlich schon so ein bisschen Faszination Serienmörder in sich haben, um mit diesem Ding thematisch alleine was anfangen zu können. Wenn man mit dem Thema nichts anfangen kann, ist das Buch für einen auch nichts.
Ja, also man muss auch schon wissen, wer Dahmer ist. Ich meine, man weiß nach dem Buch auch, wer Dahmer ist, aber es lebt natürlich auch davon, dass man das so die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Das ist ganz klar. Also das ist nicht eine Biografie irgendwie, um ihn kennenzulernen, sondern man muss schon im Prinzip zumindest grob damit vertraut sein, wer Jeffrey Dahmer oder Jeff, wie sie ihn alle nur nennen. Also man muss mit dem Fall so vertraut sein, damit das funktioniert.
Genau. Aber wenn man diese Faszination in sich trägt, dann lesen.
Ja, also nicht nur zwingend eine Faszination. Wenn man irgendwie da was von mitbekommt und ungefähr weiß, wer Jeffrey Dahmer war, dann lohnt sich das, finde ich schon. Wäre ein bisschen natürlich auch was für diese Art Comic, für diesen ja undergroundigen Stil übrig hat, obwohl du ja sagst, du hast ja gar nichts dafür übrig und dir hat es ja trotzdem gefallen.
Ja.
Aber wer natürlich eine Faszination dafür hat, sowieso, und wer tatsächlich für diesen speziellen Fall da irgendwie ein großes Interesse hat, der muss das unbedingt lesen, weil es halt echt nochmal eine ganz andere Facette davon zeigt, die ja eigentlich nicht zu sehen ist außerhalb dieses Comics eigentlich oder des Films. Mhm. Und mir hat so gut gefallen, dass ich habe es noch nicht gelesen, aber dass es mir Trashed auch besorgt habe von Backdurf.
Dann kannst du ja das wunderschöne Eisner Award bekommen habende Lettering bewundern.
Ja, aber das Lettering ist ja auch hier gut, ne?
Also, ja, kann man nicht schimpfen.
Ich mag das sehr. Die Soundwords sind halt, das ist halt geil, weil, wie du schon sagst, es ist halt im Prinzip so ein düsteres Thema und dann hast du hier so Soundwords, die echt aus dem Mad Magazine sein könnten, ne? Finde ich total geil.
Ja. So. Was kommt als nächstes? Wir haben es lange vor uns hergeschoben, Thorsten.
Frag mich nicht wieder.
Nun tun wir es wirklich.
Ich weiß es wieder nicht.
Wir werden als nächstes tatsächlich den Union Wildstorm Reread angehen.
Ja, das wird auch wieder eher eine Aufgabe als ein Fest, ne?
Ach, ich lasse mich mal überraschen.
Alles klar.
Okay. In diesem Sinne?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Ciao.